denke, die Apotheke so in der klassischen Form wird keine Zukunft haben. Weil wenn ich über dich, ich bin auch Bluthochdruckpatientin. Schon lange. Ich habe eine vor Ort Stammapotheke. Noch nicht einmal angesprochen worden, wollen wir mal einen Blutdruck messen? Haben Sie das oder wir können Ihnen die Medikationsanalyse und was soll das? Wird nicht angeboten.
Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast mit Desiree Stobbe.
Hallo und herzlich willkommen. Ganz besonders begrüßen möchte ich heute meinen Gast Margareta Evers. Sie ist gelernte PKA und PTA, war 14 Jahre Geschäftsführerin des BVPTA und hat sich über diverse Mentoring-Programme, die sie anleitet, dem Thema lebenslanges Lernen verschrieben. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen in unserem Podcast, liebe Frau Evers.
Ja, danke, Frau Stobbe. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich das machen kann. Im Moment sind die Apotheken ja etwas, ja, haben Probleme, ne? Man merkt es so ein bisschen, finde ich.
Ja. Darüber werden wir auf jeden Fall gleich auch noch sprechen. Das wird eins unserer Themen der heutigen Folge sein. Aber zunächst einmal wollen wir Sie, liebe Frau Evers, ein bisschen besser persönlich kennenlernen. Ja. Deshalb starten wir mit einer kurzen Schnellfragerunde. Gut. Partnerschaft, Spitzenleistung und Begeisterung, das sind die Unternehmenswerte von Engelhardt. Übertragen auf Ihr Leben, Partnerschaft, worauf legen Sie in der Zusammenarbeit mit anderen besonderen Wert?
Auf eine gewisse Ehrlichkeit, zuvorkommen, eine Wertschätzung auch so des Miteinander und ja, dass man das ausbauen kann, Partnerschaften, das ist mir wichtig.
Und was löst bei Ihnen Begeisterung aus, also wer oder was inspiriert Sie?
Das sind manchmal so Kleinigkeiten. Ich kann das gar nicht so an einer bestimmten Sache ausmachen, aber ich finde es einfach toll, wenn man so feiern kann, Pharmazie feiern. Also wenn berufliche Entwicklung nach vorne geht oder wenn es in Apotheken gut geht oder überhaupt im Gesundheitswesen oder auch mir persönlich. Begeisterung löst sich aus, mit meinem Hund durch den Wald zu gehen. Das finde ich auch toll. Ich liebe es. Ich mag den Wald. Ich mag Wildtiere. Und das begeistert mich. Mich begeistert Fahrradfahren. Ist jetzt, seitdem ich schon etwas älter bin, etwas schwieriger geworden. Man wird unsicherer im Alter. Das sind so Sachen, die man annehmen muss. Und das begeistert mich nicht immer.
Und was würden Sie sagen, ist Ihre Spitzenleistung, also Ihre ganz besondere Stärke?
Meine ganz besondere Stärke ist, auf Menschen zuzugehen, ihnen zuzuhören. Und auch etwas zu entwickeln, konzeptionell, also gerade so für meine Berufsgruppe PTA habe ich in meinem Berufsleben sehr viel gemacht. Hat mich auch immer überzeugt und ich bin also auch begeistert eigentlich von dem Beruf PTA.
Ja, das merkt man Ihnen auch an.
Ja, und was ich immer sehr bedauert habe, man hatte ja durchaus auch mit den Ärztekammern zu tun. Und ich finde, die haben sich viel mehr um ihre MFA gekümmert als die Bundesapothekerkammer je um ihre PTA. Also das ist so rückblickend, es ändert sich jetzt im Moment was, es gibt neue Vorsitzende. Und das war immer sehr traurig. Früher war die Hierarchie noch sehr hoch. Das hat heute etwas nachgelassen. Man akzeptiert oder wertschätzt jetzt auch PTA und PKA. Ich finde ja auch, PKA ist ein toller Beruf. Wenn man das Kaufmännische sehr liebt, ist das ein ganz toller Beruf.
Da bin ich total bei Ihnen. Jetzt sind wir schon so ein bisschen schon weiter im Thema. Ich würde Sie gerne noch ein bisschen besser erst noch kennenlernen. Ich hätte nämlich noch ein paar kurze Fragen parat. Also quasi einen Halbsatz, den ich anreiße und den Sie für mich einfach vervollständigen. Und zwar, der Held meiner Jugend war...
Die kleinen Strolche.
Das kann niemand so gut wie ich.
Für Qualifikation qualifizieren.
Mein größtes Laster ist...
War das Rauchen... Das ist vorbei. Und heute, ich mag ganz gerne so ein Gläschen Wein. Das ist mein größtes Laster und Süßigkeiten.
Darauf reagiere ich allergisch.
Das ist auf unqualifizierte Bemerkungen oder so jemanden runterputzen.
So halte ich mich fit.
Das ist mein Fitnesstrainer, einmal ein vierbeiniger Fitnesstrainer. Fahrradfahren geht nicht mehr so. Und wenn es besser ist, schwimmen gehen.
Richtig gut entspanne ich, wenn?
Wenn ich ein gutes Buch lese.
Diese Persönlichkeit bewundere ich.
Das ist die Anja Förster. Ist eine Kommunikationstrainerin, auch eine Speakerin, die mich in der gesamten Weiterbildung begleitet hat. Also weil sie einfach sehr kreativ war und also so ein bisschen rebellisch. Nicht so angepasst. Also ihr Buch, Alles außergewöhnlich, hat mich fasziniert.
Wenn ich ein Superheld wäre, dann wäre ich...
Superheld, da gibt's ja... Pippi Langstrumpf.
Sehr schön. Und die letzte Frage. Lebenslanges Lernen finde ich wichtig, weil?
Weil für mich ist es ganz enorm wichtig, meinen Speicher oben aufzubauen. Und was ich so mit zunehmendem Alter sagen kann, ganz wichtig ist auch geistige Beschäftigung, die man braucht im Leben. Und das, denke ich, ist auch bei Jüngeren wie auch bei Älteren ganz, ganz wichtig, als nur Kreuzworträtsel oder irgendwie am Handy rumdatteln oder so. Aber gut, das ist eine Generationenfrage. Da gehöre ich nicht mehr dazu.
Gutes Stichwort. Sie haben nämlich, wenn ich mich nicht verrechnet habe, vor sage und schreibe 57 Jahren Ihre Ausbildung zunächst zur PKA absolviert. Verglichen mit heute, wie war diese Ausbildung und auch das Berufsbild vor knapp 6 Jahrzehnten?
Also das war größtenteils Waren auffüllen. Waren erstmal, die beliefert wurden, einzuräumen, auffüllen dann nach einem bestimmten. Und ganz viel, ich erinnere mich an ganz viel Staub, putzen, Putzarbeiten, da Staubwischen, da Staubwischen, Regale putzen, auch nach Feierabend. Es gab nicht immer in jeder Apotheke eine Putzfrau. Das war nicht üblich. Mhm.
Und nach der PKA-Ausbildung haben Sie ja relativ schnell auch gemerkt, dass Sie gerne auch als PTA arbeiten wollen. Wie entstand denn dieser Wunsch in Ihnen? Also wie kam es dazu?
Das war für mich, also die Aufstiegschancen fehlten mir als PKA schon. Da wusste ich, dass ich da nicht damals zu damaligen Zeit nicht weiterkomme. Ich hätte auch Pharmazie studieren können. Das wollte ich aber nicht. Studium war mir immer, war nicht so meine Geschichte. Ich brauchte sowas Händisches, etwas tun, Praktisches. Und darum habe ich gedacht, PTA ist ein toller Beruf. Der wurde 68 gegründet. Mhm. Und dann habe ich.
Und da waren Sie direkt quasi mit dabei, so mehr oder weniger, oder?
Ich habe 68 direkt angefangen, musste aber aus familiären Gründen aufhören, weil meine Eltern kurz hintereinander verstorben sind. Und habe dann 1977 nochmal angefangen in Hannover. Habe dann lange in einer Apotheke, in einer Krankenhausapotheke war das, aber damals, oder Medikamentenausgabe, im Anna-Stift in Hannover gearbeitet. Das wurde geleitet von, also der ärztliche Direktor war immer der Leiter. Es gab keinen Apotheker, aber verantwortlich war eine Krankenschwester und eine PKA. Mhm. Das war immer ganz gut, dass man so einkauft und so. Wir konnten sehr selbstständig arbeiten. Das hat Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich 77 in Hannover mit der PTA-Ausbildung angefangen, bis 79.
Ja, Sie sind also jetzt wahnsinnig lange schon in diesem Beruf oder waren sehr lange in dem Beruf. Ja. Was würden Sie denn sagen, hat sich in all den Jahren zum Guten gewandelt?
Also die Anerkennung hat sich zum Guten gewandelt. Also für beide Berufsgruppen, würde ich heute sagen, gibt es eine größere Anerkennung. So gerade in den letzten 5 Jahren ist es so passiert. Weil als Sie gemerkt haben, dass der Nachwuchs fehlt, haben sie sich auch mehr Mühe gegeben. Was sich ganz geändert hat, ich habe ja mit der IHK des Saarlandes Fachweiterbildungen gemacht für PTA und PKA, also Apothekenmanagement, Dermopharmazie. Und da habe ich halt Apothekenleiter und Leiterinnen kennengelernt, die ganz anders waren als das, was man kannte. Nicht so verstaubt, sondern es waren auch nicht diese Buden, von denen heute ja auch noch eine sprechen, sondern es waren wirklich engagierte Apothekenleiterinnen. Das muss ich schon sagen, das waren tolle Menschen. Und die haben auch ihrem Personal schon viel ermöglicht.
Und was würden Sie sagen, was hat sich denn zum Schlechten gewandelt?
Das Gesundheitswesen insgesamt. Das ist also ist ein großes Problem geworden. Zum Schlechten gewandelt oder was ich persönlich, ganz persönliche Meinung empfinde, dass die Apotheker und Apothekerinnen immer versäumt haben, dieses Selbstbewusstsein ihres Berufsstandes nach außen zu stellen. Wie wichtig sie sind in diesem Gesundheitswesen. Das ist in meinen Augen ein großes Versäumnis. Und darunter leiden natürlich dann auch so die anderen Mitarbeitenden, die Auszubildenden.
Wie hätte man das machen können, Ihrer Meinung nach?
Die Apotheker hätten sich besser positionieren können. Und ich hatte auch gedacht, dann die Kammer Bayern hat ja dann auch mit den Weiterbildungen angefangen, Fach-PTA für bla bla bla. Und da hätte ich gedacht, jetzt kommen endlich auch die Fachapotheken. Mhm. Ich hatte dann für mich war der Vergleich, also da gibt's ja ein Fachinstitut für Bestattung. Und da hätte ich gedacht, meine Fachapotheke für Dermopharmazie, Prävention, das hätte man ja schon vor 15 Jahren machen können. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht, so wenig weitsichtig.
Sie haben gerade was anderes noch angesprochen, und zwar bei der Frage nach dem Positiven, was sich zum Guten gewandelt hat. Da haben Sie gesagt, das Thema Wertschätzung. Das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt. Denn auch gerade hier in diesem Podcast-Format habe ich schon mit vielen Leuten gesprochen, auch mit vielen PTA. Ja. Und da hört man immer wieder tatsächlich, dass auch heute noch dieses Thema Wertschätzung nicht da ist, wo es sein sollte. Deswegen finde ich das spannend, vielleicht da nochmal drauf einzugehen und Sie nochmal zu fragen, inwieweit Sie diese Wertschätzung als gut empfinden, beziehungsweise auch schon als stattfindend. Wenngleich einige ja eben sagen, also ich werde nicht gesehen in meinem Job, ich bin noch nicht da angekommen, wo ich eigentlich hingehören würde. Denn PTA sind einfach nun mal sehr wichtig in der Apotheke. Das steht ja außer Frage.
Ja. Ja, das gibt es wirklich immer noch. Manche stöhnen immer noch und es ändert sich nichts und sind auch völlig frustriert und geben auch auf und gehen auch in die Industrie. Das haben wir ja.
Genau. Ja, mehr als die Hälfte.
Mehr als die Hälfte geht in die Industrie, geht zur Krankenkasse. Und was ich mir wünschen würde, dass die Abta oder die BAG in Berlin, dass die im Grunde genommen einen runden Tisch macht, nicht nur mit Approbierten, sondern auch mit den Vertretern, könnte ADEXA oder BVPTA sein, und mit, muss nicht jetzt Lieschen Müller hin oder Otto Meier, sondern einfach mit den Verantwortlichen aus den angestellten Gruppen oder Verbänden, dass man darüber mal diskutiert. Das, und das ist ein Wunsch, den gibt es schon lange. Ne? Und das wäre auch eine Wertschätzung.
Ja, absolut. Jetzt sprechen Sie gerade ja den BVPTA an.
Ja.
14 Jahre lang standen Sie selbst ja an der Spitze dieses sehr, sehr wichtigen Verbandes.
Ja.
Auch wir hier bei Engelhardt, wir arbeiten aktuell sehr eng mit dem BVPTA zusammen und auch mit der aktuellen Vorsitzenden, der Anja Zierath. Also an dieser Stelle viele Grüße, hört uns auch sehr gerne zu. Was hat Sie denn persönlich an dieser Tätigkeit gereizt, dass Sie dort so lange aktiv im Vorstand tätig waren?
Das war einfach so, dass man etwas gestalten konnte, dass man etwas machen konnte, etwas ändern konnte, also einfach für die Berufsgruppe was verbessern konnte. Man wurde dann ja ernst genommen und konnte mit Apothekern oder auch mit den, ich nenne sie immer Standesfürsten, reden. Das war so. Aber ja, das war aber oft immer noch sehr abwertend. Ach, die Mädchen, das war manchmal sehr abwertend. Und ich denke, da hat die Anja heute ein besseres Standbein oder wird mehr anerkannt, ist so mein Eindruck von außen jetzt, ne?
Ja. Ich verstehe genau, was Sie meinen. Ich glaube, da spielt bestimmt auch ein bisschen auch Social Media und Ähnliches eine Rolle, um sich selbst auch darzustellen, sage ich mal, ganz im positiven Sinn, sich zu positionieren und klar zu sagen, wofür stehe ich denn als Vorsitzende ein und wofür auch der Verband hinter mir. Ja, da bin ich absolut bei Ihnen. Heute arbeiten Sie ja auch ganz stark als Mentorin und auch als Verlegerin. Sie werden ja ein Buch veröffentlichen, Sie lachen schon, in dem es um Karrierewege von PTA geht. Auch unsere Engelhardt-Kollegin Nina Jeute, die als gelernte PTA bei Engelhardt arbeitet, wird darin ihre persönliche Geschichte erzählen. Was hat sie denn an diesem Buchprojekt gereizt und wie ist das denn so, auf einmal so in diese, sag mal, Verlegerrolle reinzurutschen?
Ist so eine ganz neue Erfahrung, weil ich habe, das hätte ich mir eigentlich immer gewünscht, dass das im Grunde genommen die Berufsverbände, also auch ADEXA oder BVPTA, das immer mal gemacht hätten, dass man einfach darstellen kann. Und was mich dazu veranlasst hat, war, ach, ich erreiche ja sowieso nichts als PTA. Und es gibt so tolle Lehrgänge, die ich machen kann, auch Fachhochschulgänge. Und viele PTA haben das Fachabitur. Da könnte man im Bereich Gesundheitsmanagement eine Menge machen. Oder man könnte die betriebliche Gesundheitsvorsorge in der Apotheke könnte man leiten. Man könnte als PTA weiterarbeiten. Dann könnte man aber auch, das würde mich heute reizen, wenn ich 20 Jahre jünger wäre, gleichzeitig auch die Gesundheitsberatung machen, aber dann auch kooperieren mit anderen Gesundheitsfachberufen. Und zu sagen, ich kann Ihnen betriebliches Gesundheitsmanagement, ich habe die Ausbildung dazu, kann ich Ihnen anbieten.
Mhm. Welche wären das? Also welche anderen Berufe sehen Sie da?
Da sehe ich die Physiotherapeuten, die Diätassistenten, auch Mediziner, die medizinischen Fachangestellten in den Arztpraxen.
Mhm.
Und ich weiß, dass jetzt im Saarland, das fand ich ganz interessant, bin ich auch in Kontakt mit, die Saarländische Ärztekammer will ab Herbst 2025 jetzt auch für ihre medizinischen Fachangestellten ein Mentorenprogramm auflegen, also sind dabei, das zu erarbeiten, weil die auch feststellen, die Leute wandern ab, die Bezahlung ist schlecht, die Arbeitszeiten, das ist ja oft ähnlich zu unserem Beruf, das kann man nicht anders sagen.
Schon gehört? Es geht auch dieses Jahr mit den Engelhardt Selfcare Saturdays weiter. Die Eventreihe exklusiv für Apothekenteams. Berlin, München, Hamburg, Köln, Dresden oder Frankfurt. Sichere dir jetzt direkt dein Ticket unter www.engelhardt-selfcare-saturday.de oder schau ganz einfach in die Podcast-Shownotes.
Stichwort Mentorenprogramm, also kein Podcast mit Margareta Evers, ohne darüber zu sprechen. erzählen Sie mir da doch gerne mal ein bisschen zu. Wie sind Sie denn da so reingerutscht und wie genau sieht denn Ihre Rolle als PTA-Mentorin genau aus?
Also ich habe ja so interimsmäßig ein Jahr Vorstandsarbeit nochmal gemacht, bevor jetzt dann neu gewählt wurde, weil eine Vorsitzende zurückgetreten ist und dann musste man schnell einen Vorstand finden. Da habe ich gedacht, das mache ich nochmal ein Jahr. Interimsmäßig war das ganz gut. Und dann bin ich ran, dann habe ich gedacht, ach Gott, Margareta, du hast mal angefangen irgendwann, Anfang der 2000er Jahre, mit der Weiterbildung für PTA und PKA, also mit Lehrgängen. Und jetzt kannst du dich um die Jugend kümmern und das wird so ein Abschiedsgeschenk. Das ist so der berufliche Abschied, den ich dann damit nehmen will, weil man hört immer nur, die Auszubildenden bleiben nicht. Und das ist nicht nur Work-Life-Balance oder sonst irgendwas. Ganz wichtig finde ich da auch die Zusammenarbeit. Weiß ich nicht, kennen Sie den Marktplatz der Gesundheit?
Ja, natürlich.
Mhm. Ja, und die haben ja Our Generation Set. Mhm. Und das ist so für mich so die Kombination. Da bin ich jetzt dran in Essen mit einer Apothekerin, der Jeanette Olgemüller, mit der Schwanenapotheke in Essen und mit der PTA-Schule, dass man vielleicht erstmal ein Treffen macht und auch mal sich umhört, was die Auszubildenden sich vorstellen. Also es kann nicht immer nur ums Gehalt gehen.
Ja, verstehe.
Das ist ganz wichtig, aber das war so mit dem Buch verbunden, mit den Aufstiegschancen. Also einfach zeigt, ich muss meine persönlichen Ziele finden. Das ist eines der wichtigsten Voraussetzungen überhaupt, um Karriere zu machen. Ich denke, das wissen Sie wahrscheinlich auch ganz klar in Ihrem Beruf, in Ihrem Bereich. Und da würde ich ganz gerne die Jugend unterstützen. Ich erlebe das aktiv an meinem Enkelsohn, der ist 13, schwerst Legastheniker, kann nicht lesen, kann nicht schreiben. Und was wir gemeinsam entwickeln über Gartenarbeit oder auch über YouTube. Ich wusste, YouTube ist ja ein tolles Beispiel für jemanden, der nicht lesen kann. Ne? Und er wird es auch nicht lernen. Er ist zwar betreut in der Schule, hat ganz tolle Schulnoten. Ich sage mal, wenn seine Sekretärin dabei ist, das ist ganz toll. Und das hat mich nochmal so motiviert, man muss sich um die Jugend verstärkt kümmern.
Und was hören Sie so aus den Gesprächen mit Jugendlichen? Also was sind die Wünsche? Ich sag mal jetzt außerhalb Work-Life-Balance und Gehalt, diese beiden Themen werden mit Sicherheit immer wieder aufploppen. Aber gezielt in der Apotheke, auch Stichwort Wertschätzung, Weiterentwicklung und Zukunftsperspektiven. Was sagt die Jugend Ihnen da so in den Gesprächen?
Das sagen Sie auch, dass Sie das immer wollen und das ein ganz großer Wunsch ist. Nicht nur einfach Geld und Aufstiegschancen, sondern auch gucken, wo geht die Reise hin? Was interessiert mich? Also etwas kennenlernen. Austesten, kennenlernen, aber das nicht immer gleich so als Scheitern zu empfinden. Mhm. Das denken auch viele. Das ist ganz wichtig, dass man sie motiviert, drüber nachzudenken, ich will jetzt aufgeben. Und dass man sie dann aufhängt und sagt, ja, aber warum willst du aufgeben? Was ist denn für dich wichtig am Arbeiten überhaupt? Und das ist auch so, dass man nicht sagen kann, die Generation will nicht arbeiten. Ich empfehle jeden, der mit Jugend zu tun hat, von dem Simon Schnetzer, die Forschung Jugend in Deutschland. Das ist also Our Generation Z. Und das ist richtig spannend und gut. Und die ist nicht so faul, wie sie immer dargestellt wird.
Natürlich. Sie haben ja gerade das Stichwort Perspektive auch angesprochen. Ja. Sie selbst kennen ja die Apothekenlandschaft seit vielen Jahrzehnten. Ja. Wie viel Bauchschmerzen haben Sie denn, wenn Sie so täglich, wöchentlich in die einschlägigen Fachmedien blicken und lesen, dass das Apothekensterben in Deutschland so massiv weiter vorangeht? Also welche Perspektive geben Sie dann den Jugendlichen und welche Perspektive sehen Sie dann wirklich für die stationäre Apotheke?
Das ist eine Antwort, wo ich mich mal gerne drücke. Ich denke, die Apotheke so in der klassischen Form wird keine Zukunft haben.
Das ist spannend. Das müssen Sie erläutern, bitte.
Weil das geht nicht. Sie haben, also wenn ich überlege, ich bin auch Bluthochdruckpatientin. Schon lange. Hole meine Medikamente in meine Apotheke. Und ich bin noch nicht einmal in meiner Apotheke, ich habe eine vor Ort Stammapotheke. Und noch nicht einmal angesprochen worden, wollen wir mal einen Blutdruck messen? Haben Sie das? Oder wir können Ihnen die Medikationsanalyse und was soll das? Wird nicht angeboten. Wenn die Apotheken nicht lernen, aktiv auf ihre Patientinnen oder Kundinnen zuzugehen, dann wird das schieflaufen. Ich denke, ein Apotheker ist auch Unternehmer. Mhm. Und im Unternehmen muss ich auch immer ein bisschen was dafür tun. Ich muss meinen Popo hochkriegen und sagen, ja, was könnte denn noch gut sein? Was könnten wir denn machen? Dermopharmazie ist für mich ein Bereich, den fand ich immer ganz toll für Apotheken. Wenn die Apotheken da anfangen würden, wirklich so Zentren aufzubauen, also mit Hautärzten zusammenarbeiten, so Kooperationen mit anderen Gesundheitsfachberufen, wie der Marktplatz der Apotheke das ja macht, die arbeiten ja mit Arzt und Apotheke zusammen. Das sind Zukunftschancen. Aber das sind vielleicht 2000 Apotheken.
Das heißt, Sie nehmen also ziemlich stark, ich sag mal, auch den Apotheker oder die Apothekerin als Chef, Chefin, Unternehmer, Unternehmerin in den Fokus und jetzt gar nicht primär irgendwie die Politik oder die Rahmenbedingungen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Ich habe es damals, ich fand es befremdlich, steht mir nicht zu, das zu sagen, aber ich fand es befremdlich, die Lauterbachschen Forderungen, also das Reformgesetz, das war eine Zumutung. Also konnte man als, denke ich, als Apothekenleiter oder Leiterin auch nicht unterschreiben, konnte man so nicht zustimmen. Aber ich war so erschrocken, dass sie überhaupt nicht bereit waren, einfach mal zu spinnen, zu diskutieren im Gesundheitsministerium. Wir könnten uns A, B, C oder sonst was vorstellen. Oder dass das Geld im Topf bleibt von den pharmazeutischen Dienstleistungen. Da ist ganz viel Geld im Topf. Und ganz oft höre ich dann, wenn ich mit Mitarbeiterinnen spreche, bringt nichts, machen wir nicht. Ich verstehe es nicht. Aber da sind nicht nur die Apotheken, da sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind da manchmal auch sehr engstirnig und möchten es nicht unbedingt machen. Mhm. Und das müssen die Angestellten und die Apothekenleiter kapieren, dass sie einiges tun müssen, um das nach vorne zu bringen. Um die Apotheke zu retten, selbst aktiv werden, nicht nur immer der Politik das überlassen. Dass sie mehr Geld brauchen, also ohne Frage, das klar. Aber das alleine, das bringt ja keine Veränderung im Denken. Das ist meine Angst oder meine Befürchtung.
Was würden Sie denn sagen, in welcher Rolle sehen Sie die Apotheke von morgen? Also sagen wir in 10 oder in 20 Jahren. Sie haben es ja eben schon ein bisschen angedeutet. Also mehr hin zur Eigenverantwortung, mehr hin zu Ideen und Dienstleistungsangeboten, um die Apotheke einfach als Ort spannender, interessanter zu machen, damit die Leute nicht online bestellen, sondern wirklich sich vor Ort beraten lassen. Um welche Punkte können wir diese Liste denn noch erweitern? Also welche Tipps hätten Sie an die Apotheker oder auch PTAs, die uns zuhören, um wirklich zukunftsfest zu sein?
Da würde ich heute vorschlagen, dass man einfach mal sagt, was ist Gesundheitsmanagement? Was stellt ihr euch denn da vor? Was würdet ihr vorstellen? Was kann die Apotheke noch, außer natürlich die Rezepte beliefern und dann den Blutdruck messen, alles die Geschichten? Wie können wir mit Diätassistenten, es gibt so einen Apotheker, der ist sehr aktiv, der geht auch auf den Sportplatz, macht mit Jugendlichen was, mit Schulen was. Dass man schon an Schulen geht, Grundschulen oder ein bisschen weiterführende Schulen und sagt, was eine Apotheke leistet. Dass man auch in die Betriebe geht. Von daher fände ich dieses Gesundheitsmanagement so wichtig, dass ich sagen könnte jetzt, also ich bin Gesundheitsmanagerin, komme zu Engelhardt und könnte Ihnen ein Angebot machen. Mhm. Ich mache das im Bereich Gesundheitsmanagement für Ihre Mitarbeiter, Prävention und so weiter und so weiter. Kann ich Ihnen das und das anbieten? Da müsste man Konzepte ausarbeiten. Es sind einige dran, aber man liest nichts. Ja. Auch nicht in den Fachmedien.
Spannende Ansätze, ganz viele Tipps von jemandem, der das wissen muss, der seit, wie gesagt, fast 6 Jahrzehnten in diesem Beruf in unterschiedlichen Positionen tätig ist. Vielen Dank dafür. Mit Blick auf unsere Zeit würde ich Ihnen gerne zum Schluss noch eine für uns als Unternehmen ganz wichtige Frage stellen.
Engelhardt, Gesundheit bedeutet die Welt für uns.
Was bedeutet Ihnen persönlich Gesundheit?
Gesundheit bedeutet mir sehr viel und dass ich gerne auf Naturprodukte zurückgreife, das habe ich in meinem Elternhaus gelernt und dass ich auch Eigenverantwortung übernehmen muss. Ich kann nicht immer sagen, meine Kasse muss das machen, der Arzt muss das machen, die Apotheke, sondern ich bin auch verantwortlich für mich selbst in Gesundheitsfragen.
Also ein Appell auch hier zu mehr Eigenverantwortung. Ja. Ein wunderschönes Schlusswort, Frau Evers. Ich glaube, wir könnten uns noch Stunden weiter unterhalten. Herzlichen Dank für diese super spannenden Insights, für den Blick zurück und auch nach vorne gleichermaßen. Und schön, dass Sie heute bei uns Gast des Podcasts waren. Vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Frau Stobbe, dass Sie mich eingeladen haben. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Von Herzen gerne. Und wir bleiben ohnehin im Austausch. Wir haben ja ein paar Projekte in der Pipeline. Genau. Und bis ganz bald wieder.
Gesundheit bedeutet die Welt für uns. Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast. Der Podcast für Gesundheitsmacher. Jetzt die Glocke drücken und keine Folge verpassen. Ein All Ears on You Original Podcast.